Viele Anleger stellen sich dieselbe Frage. Wie werde ich wirklich krisenfest? Die einen kaufen Gold, die anderen Aktien, manche Immobilien. Andere horten Bargeld. Doch was passiert, wenn die Krise länger dauert als gedacht? Wenn Vermögen zwar vorhanden ist, aber kein Geld reinkommt? Mein heutiger Gast hält genau das für einen der größten Denkfehler vieler Anleger. Sein Argument: Wer in Krisen handlungsfähig bleiben will, braucht nicht nur sicheres Vermögen, sondern auch Cashflow. Genau hier setzt Income Investing an. Statt darauf zu hoffen, Vermögenswerte irgendwann mit Gewinn zu verkaufen, liegt der Fokus auf laufenden Erträgen. Das Ziel ist, eine Struktur aufzubauen, die regelmäßig Einkommen generiert und damit finanzielle Handlungsfähigkeit schafft, unabhängig davon, was die Märkte gerade machen. Luis Pasos ist Manager, Buchautor und Finanzblogger. Seine Familiengeschichte mit sowjetischen Enteignungen und mehreren Währungsreformen hat ihn geprägt. Und wir beide teilen die Skepsis gegenüber reinem Papiervermögen. Interessant ist dabei, Luis und ich teilen viele Grundannahmen. Wir wissen beide, dass Geschichte voller Überraschung ist. Wir misstrauen der Vorstellung, man könne die Zukunft zuverlässig voraussagen. Und wir haben beide großen Respekt vor den Risiken von Papiervermögen. Trotzdem ziehen wir daraus unterschiedliche Schlüsse. Während ich vor allem auf Sachwerte außerhalb des Finanzsystems setze, setzt Luis auf Cashflow innerhalb des Finanzsystems. Diesen spannenden Gegensatz diskutieren wir gleich. Kann Income Investing plötzliche Systemschocks wirklich so gut abfedern wie Gold? Welche Rolle spielen laufende Erträge in Krisenzeiten? Und lässt sich mit dieser Strategie ein Einkommen aufbauen, von dem man im Ernstfall wirklich leben kann? Herzlich willkommen, lieber Luis.
Hallo Ronny und vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Ja, ich hoffe, ich habe alles getroffen, aber du wirst ja gleich noch mal ein bisschen was zu dir erzählen. Ich habe es gerade im Intro ja auch gesagt, sowjetische Enteignung, Hyperinflation und Währungsreform spielen ja in deiner Familiengeschichte eine große Rolle. Was ist genau da passiert und wie hat dich das geprägt?
Eine ganz prägende Figur in meiner, sagen wir, persönlichen Geldbildung, das war meine Großmutter. Die ist tatsächlich noch zu Zeiten des Kaisers auf die Welt gekommen, hat erlebt, jetzt im Kurzraffer, wie die Hyperinflation letztendlich das Bürgertum in weiten Teilen halt ausgelöscht hat. Dann selbstverständlich in der Zeit der Nationalsozialisten die Restriktionen erfahren bis hin zum Verlust geliebter Menschen durch die Kriegsereignisse. Ja, ist ja ganz zu schweigen von materiellen Schäden. Und nach dem Krieg den bescheidenen Wohlstand, den sie sich als Kriegerwitwe dann eben mit zwei Kindern aufgebaut hat, dann wieder verloren durch ihre Flucht aus der DDR. Also war jetzt keine sowjetische Enteignung, aber letztendlich eine sozialistische, ja, indirekte Enteignung, weil sie dann nicht bereit war, den Rest ihres Lebens eben in der DDR zu verbringen, in diesem repressiven Umfeld, und dann doch das sehr, sehr hohe Risiko auf sich genommen hat, mit ihren Kindern überzusiedeln in den Westen. Was heißt überzusiedeln? Ja, also zu fliehen. Ja. Das war ja seinerzeit eine Hochrisiko-Operation. Da muss ich natürlich schon mal sagen, Chapeau, weil da war sie dann auch schon jenseits der 40 und dann wirklich nochmal absolut bei Null anzufangen. Und wenn man sich das dann eben vorstellt, klar, die Erfahrung, die sie da gemacht hat, allein wirtschaftlich, ökonomisch, obwohl sie jetzt nicht bewandert war in dem Sinne in den Finanzthemen, ja, aber ich glaube, sie hat mir so den, ja, richtigen Schubser in die richtige Richtung gegeben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also auch das erste Buch über Geld, ein Kinderbuch, habe ich immer noch, Wer den Pfennig nicht ehrt, heißt das. Ist so mit so einem Schweinchen mit einer Geldschubkarre
auf dem. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Okay.
Ja, ich glaube, von DTV war das damals. Ja, das, ja, das hat sie mir seinerzeit geschenkt. Und ja, sag mal, auch hier und da immer wieder fallen lassen, dass, also, dass jetzt Geld nicht alles im Leben ist, aber halt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich denke, das hat mich zumindest so weit beeinflusst, auch ein Stück weit, mich damit selber zu beschäftigen. Also im Prinzip so diese Selbstermächtigung hat sie da thematisch in die Wege geleitet. Und dafür, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar natürlich.
Ja. Lieber Luis, du stehst ja mit dem Income Investing für reales, ausgezahltes Einkommen. Entscheidend ist für dich, was wirklich auf dem Konto ankommt. Wie erklärst du jemanden, der bislang nur Edelmetalle gekauft hat, ganz simpel und einfach, wie Income Investing eigentlich funktioniert?
Income Investing ist ja letztendlich ein uralter Hut und was ich für mich adaptiert habe, so um die Jahrtausendwende, ist letztendlich ein Investmentsansatz, der in der, mit dem Income Investment, der in der angelsächsischen Welt ja sehr, sehr weit verbreitet ist. Und das habe ich eben für mich adaptiert und dann eben später festgestellt, es gibt hierzu relativ wenig zu lesen und zu hören im deutschsprachigen Raum. Und so ist dann letztendlich auch der Blog entstanden. Das heißt, einfach diesen Investmentansatz hier in die Fläche zu tragen. Ja, und der ist davon geprägt, ganz zentral, dass ich mit sonstigen Vermögenswerten ja schlecht irgendwo hingehen kann und mein Brötchen bezahlen kann. Ja, also mit einer Goldmünze und irgendwie einem Messer, wo ich dann ein paar Späne abkratze, um dann eben den Gegenwert von einem Roggen Vollkornbrot dann da auf den Tisch zu schaben, ist halt schwierig. Das heißt, am Ende bestreite ich meine Lebenshaltungskosten und alles sonst, was das Leben angenehm macht, aus Cashflow. Und eben genau diesen Cashflow rücke ich dann in das Zentrum. Das heißt also, dass ich mir hier Vermögenswerte suche und nach bestimmten Kriterien dann eben zusammenstelle, die mir eben einen laufenden Cashflow ermöglichen und, wenn man so möchte, eben eine ja, sofortige Kapital-Privatrente im wahrsten Sinne des Wortes ermöglichen. Ja, und das müssen jetzt eben nicht nur Zinsen sein, die auf irgendeine Anlage gezahlt werden. Das geht dann über Dividenden. Das können im Wertpapiermantel auch durchaus Mieten sein, Lizenzen, Royalties, aber auch so Sachen eben wie Optionsprämien. Also alles das letztendlich, was am Ende Guthaben auf das Konto spült. Und genau dieses Guthaben ist es ja dann wiederum, was ich einsetzen kann, eben um die Kosten zu bestreiten. Das ist aber jetzt natürlich nicht ein Alles-oder-Nichts-Ansatz. Ja? Das heißt also, jemand, der sagt, oder mich eingeschlossen, der sagt, ja gut, ich pflege Income Investing, heißt ja nicht, dass alles durch die Bank weg Income Investing ist, sondern wenn wir eben solche Sachen haben wie Beispiel Edelmetalle oder ja auch Liquiditätsrücklage, das sind dann natürlich Vermögenskomponenten, die keinen Cashflow erwirtschaften oder unmittelbar in die Kasse spülen, die aber trotzdem in einem ausdiversifizierten Vermögensportfolio wichtig sind und auch ihre entsprechende Rolle haben.
Okay, also das ist jetzt keine 100%, du bist jetzt nicht 100% Income Investing, sondern du hast auch noch andere Töpfe, in die du greifen kannst.
Korrekt, beziehungsweise vermutlich gibt es ja bei kaum einem Investmentansatz 100% Vertreter. Also auch ein Goldbug wird ja nicht wirklich bis auf den letzten Cent alles in Gold haben oder selbst ein naja, vielleicht.
Ich glaube, du kennst keinen richtigen Goldbug. Ich kenne einige.
Ja gut, aber selbst die müssen ja einen Teil, zumindest einen winzigen Teil ihrer Vermögensdisposition, ja. Müssen die ja eben auch in Bargeld haben. Ich meine, sonst verhungern die. Oder die lassen sich eben aushalten, geht natürlich auch. Ja, aber also mag Extremfälle geben, auch im Kryptobereich den einen oder anderen, der das System komplett umgestellt hat und vielleicht sogar auch hier, weiß ich nicht, mit seinen Satoshis hier irgendwo bezahlen kann. Aber ich halte auch eine solche Vermögensdisposition für absolut ungeeignet für die meisten Anleger, weil es besteht ja doch eben eine Restwahrscheinlichkeit, ja, dass ich mich irre. Da sind wir wieder, keiner von uns kennt die Zukunft. Und die andere Geschichte ist, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, egal welchen Vermögenswert ich mir rausgreife, wenn ich dann wirklich auf einer einzigen Schiene unterwegs bin, dann muss ich eben damit leben, auch dass ich eben über Jahrzehnte relativ gesehen mit diesem einen Vermögenswert real Verluste erleide. Ja? Und da können wir eben quer durch alle Vermögensmärkte gehen.
Okay. Kannst du davon heute leben? Kannst du von den Erträgen tatsächlich überleben? Und wenn ja, wie lange hat denn das gedauert, bis du an diesem Punkt warst?
Also zur Frage A, ja. Aber dazu noch natürlich als Ergänzung, ich muss aber nicht davon leben, das ist ja eigentlich das Angenehme. Ja? Also es ist natürlich auch nicht so, ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, der von seinem Vermögen leben könnte und dann einfach nichts macht, ja? Sondern das Schöne ist dann ja weniger, dass man eben die alles machen kann, was man möchte, sondern eben, dass man nicht die Sachen oder dass man die Sachen nicht machen muss, die man nicht möchte. Ja? Das ist ja eigentlich so der springende Punkt, also so eine Via Negativa. Und tatsächlich war es sehr, sehr frühzeitig, dass ich mich strategisch halt festgelegt habe, dass mein Ziel tatsächlich ist, und das ist eben so eine klassische Vorgabe vom Income Investing, dass die durchschnittlichen laufenden monatlichen Erträge nach Steuern größer sind als die monatlichen durchschnittlichen Kosten meiner, ich sage jetzt mal, gut bürgerlichen Existenz plus einen Sicherheitszuschlag. Den muss ich draufpacken. Warum? Kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu, wenn wir eben so Krisenzeiten, Crash-Szenarien uns mal betrachten. Aber ich muss eben eine Sicherheitsmarge draufschlagen, damit eben nicht der Worst Case passiert. Und der ist eben, dass ich in Notzeiten Vermögenswerte veräußern muss, die mir sonst eigentlich Cashflow erbringen. Ja, also diese berühmte Parabel, von der Gans die goldene Eier legt und dann muss ich ja den Hals umdrehen. Und dann, ja, habe ich zwar ein bisschen Gänsefleisch, aber die goldenen Eier sind dann für alle Zeit verloren. Und genau das soll ja eben nicht passieren. Ja. So, ja. Und das war eben mein, ich sage jetzt mal so, finanzielles Ziel, was ich, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr lange, sehr konsequent auch verfolgt habe. Und das war dann irgendwann in den, ja, ich sage mal so 40er Jahren, war das Ziel dann erreicht. Mhm. Und das bringt einen, ja, natürlich im Leben dann in eine ökonomisch, ja, muss man auch sagen, wo privilegierte Position, auch sehr angenehme Position, es verschafft einem, ja, die macht einen den Rücken frei und trägt natürlich zu einer, ja, zu einem gewissen kommoden Dasein bei, ja. Und vor dem Hintergrund natürlich auch, ja, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, das sind ja eigentlich so die schönen Momente, ne? Ich hatte jetzt so die Episode mit meiner Tochter, wo sie dann auch geguckt hat, naja, so Abi rückt jetzt langsam in die Nähe, noch ein paar Monate und was steht dann an und dann eben geguckt, Studienfächer und dann eben auch gesehen, naja, es gibt so ein Studienfach, was potenziell in engen Auswahl ist, aber das wird dann eben angeboten an einer Privatuni. Und dann kam sie irgendwann an und meinte, ja, so und so. Und an der Privatuni, da gibt's das, aber die ist halt ganz schön teuer. Und dann habe ich mir so Unterlagen angeguckt. Und dann, klar, waren das halt so ein paar hundert Euro pro Monat. Aber wie gesagt, wenn du das möchtest, gar kein Problem. Du kriegst jetzt die Zusage. Wenn du das, ja, wenn das dein Ziel ist und du das beruflich umsetzen möchtest, hast du die Finanzierungszusage für dieses Studium. Es wird nicht am Geld scheitern. Ja? Mhm. Also auch das ist dann in diesem Income-Investing-Ansatz drin. Und ja, letztendlich muss man ja auch sagen, es ist ja auch nicht das Ziel, irgendwo als reichster Mensch auf dem lokalen Friedhof irgendwann zu landen, ja, sondern
ja, also, schöne Metapher, richtig.
Ja, oder wenn man, also wenn man da schon, also vielleicht auch so noch, natürlich, ich habe jetzt gesagt, ne, das Ziel ist, irgendwo in einer bestimmten Zeit es zu schaffen, von den Kapitalerträgen die Kosten der gutbürgerlichen Existenz bestreiten zu können. Aber im Grunde denke ich auch noch einen Schritt weiter. Ja, so ist ja wahrscheinlich bei allen so, die Kinder haben. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn ich viele Modelle, die dann irgendwo ansetzen bei der Rente und dann sagen, naja, und man hat irgendwie Kapital angespart und dann kommen die Endsparpläne, ja, und ohne Kapitalerhalt, ja, und die with zero. Ich meine, auf die Idee kann ja auch nur jemand kommen, irgendwo, der keine Nachfahren hat. Also, ja, sobald hier leibliche Nachfahren da sind oder allgemein Menschen, die man liebt und denen man was Gutes tun möchte, dann halte ich es eben für verwerflich zu sagen, die with zero, ja, und dann meine Nachfahren können dann zusehen, ja, sondern, okay. Und da kommt, finde ich, auch noch eine besondere Stärke von dem Income-Investing ins Spiel, weil ich kann mein Vermögen tatsächlich dann sehr gut nach dem Stammfrüchte-Kriterien teilen. Was heißt das? Das heißt, alles, was meinen Erträgen zufließt aus dem Vermögen heraus, das ist im Prinzip für mich, beziehungsweise meine Frau und mich reserviert. Der Stamm, Ja, den pflege ich natürlich weiter. Ja, der wird ja auch nicht angerührt. Die Gans wird nicht geschlachtet. Ja, sondern den Stamm, der wird dann eines Tages an die nachfolgende Generation, an die Kinder übertragen. Okay. Und das muss ich sagen, finde ich dann auch nicht nur, ist nicht nur eine zweite sehr schöne Metapher, ja, neben dem Friedhof, sondern auch, ja, eine Intergenerationenverschiebung von Vermögen, wie ich sie eben, also A, absolut vertretbar finde, ja, und auch, ja, sehr angemessen, ja, dass man eben auf der einen Seite von seinem Vermögen, was man sich im Wirtschaft was hat, aber auf der anderen Seite dann auch durchaus einen sehr guten Bestand dann irgendwann übergeben kann und den die Kinder dann ja entsprechend ja auch weiter nutzen können gegebenenfalls.
Hoffentlich weiterführen, ja.
Ja.
Luis, für mich wirkt das Income Investing manchmal, gerade wenn ich so in den sozialen Medien unterwegs bin, so wie so ein Selbstläufer. Zumindest wird es so dargestellt für mich. Wo liegen denn aus deiner Perspektive die größten Irrtümer? Beziehungsweise für wen ist denn die Strategie überhaupt nicht geeignet?
Ja, da kommt, das ist natürlich schon eine philosophische Frage. Aber tendenziell jemand, der Vermögen aufbauen möchte, hat gewisse Renditevorteile, wenn eben kein Income-Investing-Ansatz verfolgt wird. Das heißt also, wenn ich hier eben auf thesaurierende Vermögens- oder Assetklassen oder allgemein Finanzanlagen setze, die eben keine Ausschüttung haben, dann habe ich auch ja kleinen Steuervorteil zumindest. Das heißt, wenn es wirklich ums Akkumulieren geht, ums reine Akkumulieren, ja, dann habe ich da sicherlich einen Vorteil. Gilt auch für diejenigen, die der Meinung sind, naja, Ausschüttungen werden halt überbewertet. Ich verkaufe eben, also statt von Ausschüttung zu leben, lebe ich lieber davon, von Teilverkäufen. Das heißt, ich habe dann eben meinen Wertpapierbestand, meinetwegen thesaurierende ETFs. Und wenn ich dann eben Geld brauche, verkaufe ich was davon. Mhm. Wer der Meinung ist, das auch so durchhalten zu können, soll es natürlich gerne machen. Aber der springende Punkt ist, sobald ich dann in eine Schiene komme, wo es um die Vermögensverwertung geht, also nicht mehr der Aufbau an erster Stelle steht, sondern darum, ich möchte mein Vermögen tatsächlich nutzen, um, ja, sei es auch zum Beispiel beruflich kürzer zu treten, muss ja also nicht sagen, gleich, ich klinge mich komplett aus. Oder wo ich es tatsächlich das erste Mal auch eingesetzt habe, war ja, als die Kinder gekommen sind, wo ich dann meine Arbeitszeit reduziert habe und dann den, also meine Frau um 100% und ich um 50% seiner Zeit. Das heißt, wir hatten 75% des Einkommens, was weg war, was aber damals schon eben seinerzeit schon dadurch kompensiert werden konnte. Ja, das sind ja auch so Ziele auf, oder Zwischenziele, ja, auf dem Weg dahin irgendwann zu sagen, ich möchte komplett davon leben. Ja, dann muss ich sagen, würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, ob ich oder was für einen Ansatz ich fahre, weil dann könnte es durchaus schwer werden, von einem Wertpapierbestand zu zehren, wo ich dann laufend Stücke verkaufe. Die letzten 16, 17 Jahre war das kein Thema. Aber wir beide kennen ja beispielsweise auch die 2000er Jahre. Und die Person möchte ich mal gerne sehen, die im Jahr 2000 mit einem Wertpapierbestand von, sagen wir mal, 2 Millionen hingegangen ist und gesagt, naja, diese, na gut, ETFs gab es, ich glaube 2000 sind die ersten rausgekommen, ja, aber ich habe hier einen thesaurierenden Wertpapierbestand und wenn ich jetzt Geld brauche oder ich verkaufe jetzt jeden Monat einfach für, weiß ich nicht, 4.000 Euro Anteile und das jetzt in einen über 12 Jahre oder ja, also war ja eine 10-jährige Base letztendlich, 12-jährige Base mit Dotcom-Crash, mit Lehman-Pleite, ja, also wo es dann noch zweimal wirklich ganz, ganz massiv nach unten ging. Ja, DAX minus 70%, S&P 500, glaube ich, minus 50% beim Dotcom-Crash, dann nochmal 50% minus bei der Lehman-Pleite. Und in so ein Szenario über Jahre, also über ein Jahrzehnt hinweg, Wertpapieranteile zu verkaufen, das ist dann schon, muss ich sagen, sehr, sehr mutig. Ja. Also da braucht man dann schon Nerven wie Stahlseile und dann wirklich Vertrauen, dass dann am Ende der Base auch noch genug Geld übrig geblieben ist. Weil ich habe ja im Prinzip so einen umgekehrten Effekt wie beim Ansparen, ja, dass ich eben so einen Durchschnittskosteneffekt habe, sondern hier habe ich ja genau das umgekehrt. Das heißt, ich muss ja in ganz ungünstigen Szenarien, das heißt also, wo mein Wertpapierbestand ja tatsächlich 10%, 20%, 30% im Wert gefallen ist, also wo die Aktien super günstig sind beispielsweise, ja, kann ich ja nicht nur nicht zukaufen, sondern ich muss ja sogar verkaufen, ja, weil ich, also ne, wenn ich dann davon leben muss, ja. Und spätestens, wenn es, das lebe ich auch immer wieder bei den Leuten, wenn es auch umschaltet, ja, vom Können zum Müssen, dann ändert sich auch viel im Kopf, weil ich dann natürlich auch Wertpapierrenditen oder Allgemeinvermögensrenditen ganz, ganz anders betrachte, als wenn ich noch nicht in dieser Musslage bin, sondern dieser Kannlage. Ja, dann ist das natürlich alles etwas, kann ich natürlich alles etwas lockerer sehen, aber nicht dann, wenn das im Prinzip mein wesentliches Asset ist, wo ich dann mein wesentliches Einkommen draus erziele. Ja, da muss ich das schon hegen und pflegen.
Ja.
Und dann wird auch die Risikowahrnehmung meiner Erfahrung nach deutlich, deutlich anders.
Ja, wir müssen ja auch der Tatsache mal ins Auge blicken. Wir hatten die letzten 25 Jahre, 30 Jahre natürlich auch gute Entwicklungen, natürlich mal immer wieder unterbrochen durch Krisen. Aber letztlich, wenn man einen Strich drunter zieht, hat sich das Ganze ja durchaus positiv entwickelt. Was ich jetzt noch nicht so richtig verstehe, ist, wie sich das in Krisen, also in echten Krisen, jetzt lass mal die letzten 25 Jahre weg, geh vielleicht mal noch weiter zurück in der Geschichte, Weltwirtschaftskrise, wie funktioniert die Strategie dann? Ist es eine gute Lösung gegen solche Entwicklungen?
Ja, also einen Krisenfall, den habe ich schon erlebt, das waren ja halt die 2000er Jahre, weil da lässt sich natürlich sehr gut schauen, wie verhalten sich klassische Cashflow-Investments in einem Umfeld, was ja doch geprägt ist von einer Aktienbase, von Crash-Szenarien, von Aktienkurse, die über sehr, sehr lange Zeit eben auch unten am Boden bleiben, ja, und nicht irgendwie mal absinken und dann drei Monate später ist wieder alles gut. Und da ist die Erkenntnis, ich habe zwar Rückgänge bei beispielsweise Dividendenzahlungen, wenn wir jetzt mal einfach den Aktienbereich rausnehmen, ja, und uns den mal isoliert angucken. Allerdings sind die Rückgänge bei den Dividenden oder allgemein die Dividenden deutlich, deutlich weniger schwankungsanfällig als Aktienkurse. Ich meine, ist ja auch ein Stück weit logisch, ja. Aktien lassen sich sofort an der Wertpapierbörse halt eben kaufen, verkaufen. Alles, was an Sentiment ist, fließt da sofort rein, wird sofort umgesetzt über eben Kursanpassungen. Aber die Geschäftsmodelle, die jeweils immer dahinter stecken, die Umsätze, die Gewinne, die auch die Cashflows und letztendlich auch das, was ausgeschüttet wird, das entwickelt sich ja wesentlich weniger dramatisch als eben Aktienkurse. Ja. Und je nach Positionierung, nehmen wir beispielsweise die 2000er Jahre, gab es ja auch durchaus viele Branchen, wo die Aktien zwar gesunken sind, teilweise auch 30%, 40%, also Versorgungswerte ist so ein Klassiker, die aber tatsächlich die Ausschüttung überhaupt gar nicht gekürzt haben. Also wer einfach im Jahr 2000 sich beispielsweise, ich nenne mal so klassische Witwen- und Waisenpapiere, also Aktien ins Portfolio gelegt hat, sowas wie eben Versorger oder teilweise auch, was haben wir noch so, Pharmazie und so ganz, 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 nicht zyklischer Konsum und ähnliches und sich die einfach da reingepackt hat ins Depot und dann einfach nur auf die Ausschüttung geguckt hat, der hätte über diese 10 Jahre gar nicht, anhand der Ausschüttung gar nicht feststellen können, dass wir da wirklich in einem für Aktien extrem schlechten Jahrzehnt sind. Ja, also, das heißt also, wenn ich mich ohnehin eher defensiver positioniere, dann beispielsweise mit meinen Vermögenswerten, ja, dann habe ich auch mit Geschäftsmodell, die auch durchaus krisenresistent sind, ja, dann habe ich da schon mal eine höhere Chance, dass ich dort eine relativ stabile Ausschüttung habe. Ja, und ansonsten ist es so, dass in so einem Szenario, ja, es wird hier und da, werden Dividenden auch mal gestrichen oder halt eben gekürzt. Aber das ist eben der Punkt, wo ich dann gesagt habe, naja, ich muss halt eben immer bei meinen Kosten, die ich damit decken will, eben einen Zuschlag draufpacken oder anders formuliert einen Abschlag auf meine Erträge, ja, um eben genau sowas zu kompensieren. Ja, und selbst wirklich in einer sehr, sehr schweren Krise, wenn wir hier mal historisch zurückgehen, sind Dividenden im Schnitt so um 30% mal gefallen. Ja, also wenn es wirklich mal schwer gerappelt hat, und das ist dann auch immer so eine Zahl, die man auch gut nehmen kann, wenn ich also beispielsweise ein Ausschüttungsniveau oder ein laufendes Einkommen von 100 Geldeinheiten habe in normalen Zeiten, dann kann ich damit rechnen, bei einem unter einem Crash-Szenario oder Crash-Regime wird das auf 70 runtergehen. Das ist dann immer so eine ganz gute Faustregel. Und wenn ich mich da oder wenn ich dann damit eben rechne und eben nicht mit den 100, dann bin ich da erstmal schon, ja, habe ich dann im Vorsichtsprinzip schon Genüge geleistet und habe dann eine solide Basis, mit der ich kalkulieren kann. Und dann kommt ja noch hinzu, jetzt haben wir ja nur von Aktienerträgen geredet, nur von Dividenden. Ja, ich weiß, gerade bei Edelmetallfreunden stehen Anleihen jetzt nicht immer ganz hoch im Kurs, aber nach wie vor, Anleihen sind trotzdem eine wichtige Depotkomponente, Zinsen, die hier eben erwirtschaftet werden, die da nochmal gerade in so einem Szenario auch deutlich stabiler sind, übrigens auch Kurse, die Stabilität ins Depot bringen und die dann über beispielsweise Rebalancierungseffekte auch nochmal sogar einen effektiven Nutzen bringen. Ja, dann gibt es ja durchaus auch Cashflow-Modelle, ja, Stichwort Immobilien, wo ich dann beispielsweise Mieten habe, gerade so im Wohnimmobilienbereich gibt es ja beispielsweise auch börsennotiert, wo sich auch in einem Crash-Szenario relativ wenig tut, ja, also am Geschäftsmodell. Ja. Und das nächste sind dann beispielsweise auch Optionsprämien, die auch Cashflow wirksam sind, sofern ich Stillhaltergeschäfte betreibe. Und da gibt es durchaus auch Strategien, die ich auch fahre, die tatsächlich trendunabhängig sind. Also das heißt, sind Strategien mit sehr kurzem Horizont, die ich aber fahren kann, sowohl in einem Szenario, wo wir einen Bullenmarkt haben, als auch Bärenmarkt, als auch stagnierend, in einem inflationären oder deflationären Umfeld, das spielt keine Rolle, weil die eben unabhängig sind vom übergeordneten Trend.
Okay, das habe ich verstanden. Ich will mal noch ein bisschen tiefer gehen. Gerne. Ich will dir mal die Systemfrage stellen. Ja. Viele Anleger oder die meisten Anleger, die ich kenne, betrachten ja den Kapitalismus wie ein Naturgesetz. Aber unsere Demokratie, ich benutze bewusst dieses Wort, erlaubt es ja unserer Gesellschaft, die Spielregeln jederzeit neu zu schreiben bzw. anzupassen. Wie viel deines Anlageerfolgs beruht eigentlich auf der Annahme, dass die heutigen Eigentumsrechte, die wir in unseren Gesetzen festgeschrieben haben, auch in 30 Jahren noch gelten? Wie guckst denn du da drauf?
Ja, das ist ein Punkt, der sich logischerweise einer Quantifizierbarkeit ja entzieht. Ja, also wir können ja auch schlecht Prognosen anstellen, wann gehen Systeme unter oder wann, oder formulieren wir es mal so ein bisschen systemtheoretisch, also systemtheoretisch im akademischen Sinne, wann haben wir Strukturbrüche, die einen kompletten Paradigmenwechsel mit sich bringen. Mhm. Und das ist ja so eine Lehre, die ich ja von meiner Großmutter mitbekommen habe. Kann ich gleich auch noch was dazu sagen, aber schauen wir uns eben. Also die beste Lektüre dazu eigentlich ist von Stefan Zweig, Die Welt von gestern, weil da beschreibt er ja genau, also allein dieses Einleitungskapitel, wie er eben die tausendjährige Donaumonarchie quasi in Stein gemeißelt beschreibt, ja, und dann beschreibt er dann eben, die Währung lief in unvergänglichem Gold um und sowas. Also er zeichnet ja erstmal ein Bild, wo man sagen muss, ja, das ist ja so der Unvergänglichkeit, ja. Und dann in relativ kurzer Zeit, und zwar schubweise, geht diese steingemeißelte Monarchie ja komplett unter. Ja, und Stefan Zweig selber ist ja eigentlich ein tragisches Beispiel. Ich weiß, ich glaube, am Ende hat er sich erschossen oder vergiftet, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil er ja im Prinzip zum Heimatlosen geworden ist. Also nicht heimatlos im Sinne, dass er seine Heimat verlassen hat, sondern also auch seine geistige Heimat, also alles, was er erlebt hat, was ihn irgendwie geprägt hat, was ihm heilig war, verloren hat. Und dann, ich glaube, in Brasilien war er dann, wo er ausgewandert war, dann eben ja komplett verloren war. Ja. Und das ist natürlich ein Punkt, Die Frage ist, wie gut man das ins Kalkül ziehen kann.
Hast du es überhaupt auf der Rechnung oder sagst du, das spielt bei mir gar keine Rolle?
Gar keine Rolle nicht. Selbstverständlich beobachte ich auch bestimmte Entwicklungen, sei es jetzt auch im geldpolitischen, ja, man muss ja nicht die Systemfrage stellen. Also, ja, aber man kann sich natürlich auch solche Sachen angucken. Naja, gut, wenn man mal anguckt, die Architektur des Eurosystems, da habe ich ja auch schon zigmal was dazu geschrieben, wo einfach auch handwerkliche Fehler gemacht wurden und wo man sich dann auch schon fragen kann, okay, wie lange funktioniert das in dem Maße oder ja, wie lange können da auch dann Verzerrungen noch getragen werden? Klar, das sind alles Punkte. Jetzt gibt es natürlich Risiken, gegen die ich mich absichern kann. Also das wäre so, also klassischerweise eine Währung, die jetzt, weiß ich nicht, reformiert wird, ja, oder Anleihen, die ausfallen, weil eine Regierung sagt, wir strukturieren um oder ähnliches, ja, egal welche. Das sind natürlich alles so Risiken, damit kann ich ja umgehen. Ja, also die kann ich ja im Rahmen des Risikomanagements handhaben, indem ich dann beispielsweise eben sage, okay, ich muss natürlich nicht 100% meiner Anleihen zum Beispiel in Euro halten. Ja, ich kann mir natürlich auch Währungen, ja, jetzt kann man natürlich diskutieren, ja, der Einäugige unter den Blinden, aber das reicht ja auch manchmal, ja.
Ja.
Ne, wer halt in der Zeit der Hyperinflation halt Dollar hatte, ja, das hat ja auch geholfen, ja, zumindest bis sich dann alles wieder stabilisiert hat, dann konnte man seine Dollars ja auch tauschen. Klammer auf, und jetzt kommt natürlich der Punkt, und das ist übrigens auch eine sehr, sehr interessante Episode, sich mal mit den 20er Jahren, mit der Zeit der Hyperinflation auseinanderzusetzen, weil es war eben nicht nur eine Phase, wo die Währung entkernt wurde, sondern muss man ja schon sagen, wenn man sich dass man ein bisschen genauer anguckt, wo ja eigentlich die Grundlage gelegt wurde für die 30er Jahre. Ja, weil hier wurde ja schon, die Hyperinflation war ja dann der erste Anlass, dass man dann tatsächlich ja auch Grundrechte außer Kraft gesetzt hat, per Notstand regiert hat und das Regieren per Notstand ja auch etabliert hat als ganz normales Instrument. Also es setzt ja einen Gewohnheitseffekt an. Ja, und wenn man sich ja mal weiterguckt, wie tiefgreifend dann auch die Maßnahmen waren, ja, angefangen von Razzien, Beschlagnahmen von Devisen, Beschlagnahmen von Edelmetallen, über dann auch so irrwitzige Sachen, wie zum Beispiel, es wurden ja dann Speisekarten, wurde ja vorgegeben, ja, dann da durfte nicht Butter draufstehen, um nicht den Eindruck zu erwecken, in diesen Notzeiten würde man halt hier so dekadent dekadente Angebote machen. Ja, es gab tatsächlich so Vorschriften dann für Speisegaststätten, es gab dann Tanzverbote und sowas. Also wurde ja wirklich ganz, ganz tiefgreifend in das Alltagsleben der Menschen hineinregiert, jetzt mit den Preisdiktaten dann sowieso. Da sind wir letztendlich an dem Punkt, wenn du dich dagegen schützen willst, also im Prinzip gegen einen Zerfall der Rechtsordnung, dann bleibt ja letztendlich nur übrig die Exit-Option, das heißt, dir ein Standbein irgendwo im Ausland zu suchen und dann rechtzeitig den Austritt zu vollziehen oder einen Rechtsordnungswechsel. Dann allerdings, das muss natürlich einhergehen mit einer Finanzarchitektur, die du vorher etabliert hast, die diesen Wechsel dann aber auch schnell ermöglicht. Also sprich, dann sind wir natürlich auch bei einem Punkt, und den kann man ja durchaus frühzeitig in die Wege leiten, sowieso dann auch aus technischen oder Handelsgründen dann auch zu sagen, ja gut, ich suche mir dann eben Broker, Depots, Lagerstätten, was auch immer, eben im Ausland. Ja, und einfach hier auch ein Beispiel, schau dir einfach mal US-Broker an und dann wirst du eben auch feststellen, wie viel mehr Möglichkeiten hier zu handeln und was für eine Produktwelt dir offen steht im Vergleich eben zu heimischen Brokern. Das kriegt der Nutzer ja gar nicht mit, wie sehr hier auch beispielsweise durch EU-Regulierung, Stichwort MiFID II und PRIP-Verordnung, also brauchen wir nicht ins Detail zu gehen, aber allein dein Handelsspektrum eingeengt ist. Mhm. Und das siehst du gar nicht, weil der Broker dir überhaupt gar nicht Sachen anzeigen darf, dann die für dich gar nicht handelbar sind. Ja, und das geht dann eben auch nur bei Auslandsbrokern.
Ich wollte ja mit dir jetzt nicht über die Wahrscheinlichkeit diskutieren, wann oder wie das eintritt. Ich wollte nur mal hören, und das habe ich, ob du das überhaupt so ein bisschen im Hinterkopf hast, dass sowas auch passieren könnte. Aber das habe ich verstanden, dass du da durchaus den ein oder anderen Gedanken verschwendest und auch mal über die Systemfrage sinnierst. Sag eigentlich mal, wie siehst denn du das mit Edelmetallen, mit Gold und Silber? Das wird ja meine Zuhörer hier auch interessieren. Bist du eigentlich der Meinung, dass Gold und Silber als Krisenvorsorge ausreichen oder hast du noch einen anderen Tipp für unsere Zuhörer?
Die Frage ist, ob Gold und Silber A als wesentlicher Vermögenswert eine gute Idee ist und B als, ja, wie nennt man das denn jetzt so? Ich sag mal so Feuerwehr-Asset-Klasse allein.
Feuerversicherung.
Ja, fürs Versicherung Depot. Ausreicht alleine. Ja, dröseln wir das Ganze mal auf. Also als alleinige Vermögensklasse, vor allem dann, wenn es angstgetrieben ist, nach dem Motto, oh Gott, morgen bricht alles zusammen und wir legen alles in Gold an, halte ich grundsätzlich für eine schlechte Idee. Mag Einzelfälle geben, ja, wo das passt. Ja, also, aber warum halte ich das für eine schlechte Idee? Also Punkt 1 ist, wenn wir uns einfach mal die Kursentwicklung von Gold angucken, oder und zwar real, dann stellen wir eben auch fest, wer beispielsweise hier 1980 eingestiegen ist, ja, hat 44 Jahre gewartet, um real seinen Einstandskurs wieder zu sehen. Das muss man eben auch mal festhalten. Ja, natürlich kann man anschauen, und es ist ja auch mal ganz witzig, ja, dieser Gold-Wiesen-Maß-Index, ja, dass man eben guckt, wie viel Maß Bier kann ich mir leisten, ne, für eine Unze Gold. Und dann stelle ich fest, oh, in den 50er Jahren waren es wenig und jetzt sind es viel. Ja, dass zwischendurch das Ganze aber extrem geschwankt ist, ja, darf man eben auch nicht außer Acht lassen. Ja, und nicht alles, was finanzmathematisch optimal ist, gilt nämlich für die gesamte Geldanlage, ist ja auch verhaltensökonomisch rational. Ja, das muss man auch sagen. Also wer dann eben nicht in der Lage ist, 44 Jahre auszuhalten, dass er real zwischendurch im Minus liegt, ja, wird dann irgendwann auch die Nerven verlieren und schlimmstenfalls, das ist ja auch so ein Klassiker, dann zum Tiefpunkt alles raushauen. Ne? Stichwort der gute Herr Gordon Brown, ne? Ja. Ja, wo dann die Bank of England ganz entnervt gesagt hat, naja, Gold bringt ja überhaupt nichts mehr, jetzt hauen wir es raus. Das waren halt 1999.
Fast zum Tiefstkurs. Ja, ne?
Ja. Perfekter Anti-Indikator. Ja, aber ich meine, wir lachen drüber, aber die meisten Anleger ticken ja genauso. Ja, das ist ja egal, ob Aktien oder Bitcoin oder Immobilien oder eben Edelmetalle. Genau das passiert ja dann. Wenn ich zu groß disponiert bin, ja, und dann alle Mittel da reinballere und dann nichts zum Reinvestieren habe, ja, dann passiert ja genau das.
Ja.
Ja, dass ich dann eben, ich muss ja dann durch die Base, ich habe ja noch nicht mal, und das ist ja auch das Gute, wenn ich eben Erträge habe, die mich dann zumindest durch so eine Phase durchtragen, ja, weil ich ja dann eben zumindest ja auch einen Gegenwert auf dem Konto habe und ich habe ja dann sogar Mittel, um zu reinvestieren, ja, und diesen Thesaurierungseffekt dann ja auch zu nutzen. Das heißt, dann habe ich ja die Mittel, um zu Tiefskursen zu kaufen und muss einfach nicht nur Zähne zusammen und durch. Also das heißt, von daher halte ich das für keine gute Idee. Ja, so eine Asset-Klasse gilt ja nicht nur für Gold, aber ich sage, ich versteife mich auf eine Asset-Klasse und die ist jetzt genau das. Es gibt keine, wie soll ich sagen, keine Generallösung, ja, für die Vermögensallokation. Ja, also nach dem Motto, es gibt diesen einen Vermögenswert und der löst alles. Ja, das gibt es halt einfach nicht. Ja.
Ja. Naja, ich stelle mir gerade die Frage, ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hast in den 80ern, ob ich da auch genauso in Gold investiert hätte, wie ich das heute mache oder wie ich es heute empfehle. Weil die Situation ist ja doch schon eine etwas andere. Ne? Gerade wenn ich das Verhalten der Notenbanken sehe, was die da gerade mit den Goldreserven machen. Aber ja. Grundsätzlich siehst du es so, Gold ist eine Krisenvorsorge, jetzt nicht eine alleinige. Das ist mir auch klar. Also ich behaupte mal, dass die meisten unserer Zuhörer nicht Gold als einzige Anlageform in ihren Portfolios halten.
Ja.
Zumindest habe ich das jetzt noch nicht so extrem gehört. Aber ich habe ja zum Beispiel die Finanzkrise 2008, die du vorhin ja auch mal angedeutet hast, als ETF-Dachfondsmanager erlebt. Also ich habe ja im Wertpapierbereich gearbeitet. Damals ging es ja kräftig nach unten. Was ich so ein bisschen als Problem sah oder erlebt habe, ist, dass das Thema Liquidität zum Problem wurde. Gerade bei den offenen Immobilienfonds, nehmen wir das Beispiel mal.
Ja.
Das war ein Riesenthema. Den Leuten wurden offene Immobilienfonds als Liquiditätsersatz verkauft, beziehungsweise als Sparbuchersatz, weil die besser performt haben als ein Sparbuch. Das Problem war halt nur, wenn die dann kurzfristig Geld haben wollten, dann konnten die Immobilienfonds das nicht so schnell wieder zu Geld machen. Die investieren ja in Immobilien und eine Immobilie kann ich nicht so einfach drehen wie eine Aktie.
Ja.
Und dann habe ich natürlich ein Problem und Liquidität ist damals ein Problem geworden und ich nehme das heute auch wieder so wahr. In der Iran-Konflikt, den nehme ich auch so ein bisschen als Liquiditätsschock wahr und deswegen sind möglicherweise jetzt auch die Edelmetallpreise ein bisschen unter Druck geraten. Ich bin zwar jetzt kein Fan von monokausalen Zusammenhängen, aber ich mache das als einen der Haupttreiber durchaus mit aus. Wenn wir also einen echten Systemschock, also einen echten schwarzen Schwan erleben und Liquidität und Fungibilität unter Druck geraten, wie verlässlich sind dann Dividendenerträge noch? Was hast du da beobachtet, beziehungsweise was hast du da für Erkenntnisse?
Also wenn wir von einem Liquiditätsschock oder Verknappung an der Börse reden, klassisch Kreditkrise, dann, ja, wie du richtig sagst, dann ist die ja dadurch gekennzeichnet, dass eben die Preise alle nach unten gehen. Warum? Weil alle benötigen, also die Masse der Marktteilnehmer benötigt Liquidität. Wie kriegen die die? Naja, indem ich halt verkaufe, ob es jetzt ein Immobilienfonds ist, der halt Immobilien verkauft oder ein, ja, weiß ich nicht, ein Wertpapier, Händler, der Broker sagt hier Margin Call, dem bleibt ja auch nichts anderes übrig, als dann zu verkaufen. Ja, das ist ja das Kennzeichen einer Liquiditätskrise. Das heißt, aus allen schnell abstoßbaren Vermögenswerten wollen die Leute raus. Dann wird natürlich die Tür eng und die Preise sinken alle, auch von Edelmetallen, haben wir auch mal wieder in der Vergangenheit gesehen. Und das ist eben der Punkt, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, naja, man sollte halt schon überlegen, kleinen Anteil Liquidität oder Anleihen im Portfolio zu halten, weil die einzige Anlageklasse, die in so einem Szenario dann Kurs hält, im wahrsten Sinne des Wortes, das sind eben kurzlaufende Anleihen bester Bonität. Da streben ja dann auch alle rein. Ja, das heißt also, und wer dann, also dann, ne, dann ist ja halt Cash is King. Ja, und dann eher sogar noch die Anleihe mit einer Top-Bonität und kurzer Laufzeit, weil wenn dann Banken wackelig werden, dann sind dann auch vielleicht die Guthaben nicht ganz auf der sicheren Seite. Und vor dem Hintergrund ist halt auch zu überlegen, ja, ist halt vielleicht so eine strategische Reserve auch nicht verkehrt. Zu den Dividenden. Wir reden jetzt, das ist ja eine Betrachtung der Vermögensmärkte, ja, aber die Dividenden, die Cashflows, die werden ja erwirtschaftet nicht an den Vermögens, sondern an den Güter- und Dienstleistungsmärkten. Und da läuft ja häufig das Leben relativ normal weiter. Das heißt also, das ist ja das, was ich vorhin ja auch gesagt hatte, die Beobachtung eben aus den 2000er Jahren. Und ich meine, die Lehman-Pleite war ja eine ganz massive Liquiditätskrise. Und wie gesagt, die Statistik hat dann eben gezeigt, ja, so im Schnitt sind dann eben so Dividenden um 25-30% gesunken, in vielen Bereichen auch überhaupt nicht, weil eben das normale wirtschaftliche Leben weiterging.
Ja. Ja, aber gut, gerade in so einen Phasen könnte es ja doch auch so sein, dass ein Unternehmen sicher vielleicht Gewinn macht, ja, gute Gewinne erwirtschaftet, aber der CEO entscheidet, die Gewinne nicht auszuschütten, weil man einfach nicht weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Das ist ja auch eine latente Gefahr, dass eben ein gesundes Unternehmen sagt, nee, wir halten das jetzt erstmal zurück.
Ja, gut, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gerade bei dividendenstarken Unternehmen, wenn wir die jetzt mal rauspicken, viele institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, die selber Zahlungen zu leisten haben und die dann auch schon dem Management sagen, nee. Also alles behalten ist keine so gute Idee. Und dementsprechend, ja, also vor allem wenn es so traditionelle Dividendenzahler sind, die werden auch natürlich versuchen, in einer Krise weiter ihre Zahlung aufrechtzuerhalten. Wo es dann natürlich gefährlich wird, und da muss man dann ein Auge drauf werfen, also wenn man zumindest ein Einzelunternehmen unterwegs ist und hier investiert, hier auch mal in die Bilanz gucken, wird aus der Substanz gezahlt. Ne? Also das gibt es ja auch. Also da fürchte ich eher den gegenteiligen Effekt, dass der eine oder andere Manager sagt, oh, ich will mir jetzt nicht meine glorreiche Dividendenhistorie versauen. Und um jetzt die Dividende von 3,50 Dollar pro Aktie pro Quartal aufrechtzuerhalten, greifen wir jetzt die Rücklagen an, obwohl es eigentlich betriebswirtschaftlich klüger wäre, diese Rücklagen unangetastet zu lassen. Und das ist dann natürlich eine destruktive Dividende, ja, und keine konstruktive. Ja. Ja, aber solange es leistbar ist, und wie gesagt, gerade so Versorgungswerte, die dann weiter ja irgendwie, weiß ich nicht, Strom produziert haben und verkauft haben. Ja, also der Bedarf an Kilowatt Strom ist in der Zeit ja auch nicht gesunken, die Preise sind nicht gesunken. Im Gegenteil, sind sogar ja über das Jahrzehnt gestiegen. Und die konnten dann auch ja aus innen heraus, aus dem Geschäftsmodell heraus, auch noch ihre Ausschüttungen steigern. Ja.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Erträge und Ausschüttungen gesprochen. Was mich jetzt oder unsere Zuhörer vermutlich auch interessiert, wie sieht denn dein Risikomanagement eigentlich aus? Nach welchen Prinzipien strukturierst du dein Portfolio? Mhm. Gibt es da irgendwelche Regeln, die du dir selbst auferlegt hast?
Ich bin in der Tat ein großer Freund von Regelwerken. Liegt wahrscheinlich auch daran, spätestens dann, wenn du im Terminmarkt unterwegs bist, also Stichwort Optionen, Stillhalter der Geschäfte, dann ist das Regelwerk auch faktisch heilig. Ja? Also dann ist wirklich, also spätestens da ist angesagt, wirklich ganz stur und streng nach Regelwerk vorzugehen und nicht davon abzuweichen, weil das führt spätestens dort ja sonst in den Abgrund, ja, oder zu hohen Verlusten. Also da kommt es eben wirklich auf ganz, ganz große Disziplin an und die färbt dann natürlich ab. Und von daher ist es so, dass ich tatsächlich mein Gesamtportfolio tatsächlich eben nach unterschiedlichen Anlageklassen unterteilt habe, ja, auch Edelmetalle, und dann eben entsprechende Prozentwerte zugewiesen habe. Und am Ende auch sage, und das ist ein weiterer Vorteil übrigens dann von Ausschüttungen, die fließen ja ein und dann zweimal im Jahr, das ist dann immer im Januar und im Juli, dann gucke ich, wie disponiere ich mit dem, was mir zugeflossen ist. Das heißt also, wo reinvestiere ich das, um eben meine ausbalancierte Vermögensstruktur wieder den Zielwerten anzunähern. Und das hat übrigens noch einen weiteren ganz hervorragenden Effekt. Ja, deswegen so die Frage immer, ja, Gold oder Aktien oder Immobilien oder Anleihen ist ja falsch, sondern warum nicht alles? Weil das hat nämlich dann noch den riesen Vorteil, schneiden wir uns mal raus, beispielsweise Gold und Aktien. Und das kennst du ja auch, die Dow-Gold-Ratio. Das heißt, über die Jahrzehnte sehen wir immer wieder, weil eben Gold und Aktien wenig miteinander korreliert sind. Ja, das heißt also, die Kurse entwickeln sich weitgehend unabhängig voneinander. Und das kann man sich zunutze machen, ja, indem man einfach hier sagt, ja, ich investiere beispielsweise 50-50, 50% Aktien, 50% Gold. Ja, und wenn ich dann immer regelmäßig, sei es, weiß ich nicht, alles halbe Jahr oder einmal im Jahr, so umschichte, dass ich wieder auf diese 50-50 Gewichtung komme, ja, dann verkaufe ich automatisch immer das relativ gesehen überbewertete Asset und kaufe automatisch das unterbewertete Asset. Mhm. Ja, und das wiederum hat dann wirklich, wenn man sich das mal anguckt über Jahre oder Jahrzehnte, also dann auch nochmal wirklich einen deutlichen Renditekick. Ja, und das gilt aber eben nicht nur eben für Gold und den Dow Jones, sondern eben, das kann ich ja eben weiter verteilen über weitere Anlageklassen. Ja, weil, und das sehe ich eben auch so als weitere Gefahr, wenn man sich zu sehr einschießt auf eine Anlageklasse. Wenn ich mal hier in meine Finanzbuchliteratur-Zeile hier reingucke, ja, da kann ich zurückgucken bis in die 70er Jahre, wo wirklich im Prinzip, also jedes Jahr gab es ja mindestens einen Autor, der dann auch geschrieben hat, ja, die Finanzwelt steht am Abgrund und die Kernsteinmetze steht unmittelbar bevor. Jetzt meinetwegen Gold kaufen oder jetzt Bargeld halten. Das Problem ist aber, wenn man tatsächlich diesen ja, durchaus ja auch berechtigten Risikohinweis, nenne ich es mal, voll geleistet hätte, dann hätte man die ganze Zeit am Spielfeldrand gestanden mit seiner meinetwegen Bargeldposition oder Goldposition, ne, hier nicht mehr in die 44 Jahre. Und hätte halt den Mega-Bull-Markt der 80er, 90er und 2010er Jahre komplett verpasst. Ja, und deswegen wesentliche Erkenntnis eigentlich aus dem Risikomanagement ist eigentlich, mein Vermögen so zu strukturieren, dass ich eben über mehrere Anlageklassen verteile, diese regelmäßig rebalanciere und vor allem dann auch einen gewissen Anteil, es gibt so einen Risikomanager, Bernstein heißt der, von dem habe ich mir auch so einiges abgeguckt und der hat sogar empfohlen ausdrücklich, auch 20% Anlageklassen mit reinzunehmen, die man A, selber überhaupt nicht mag oder B, denen man in der Zukunft auch gar nicht zutraut. Ja, eben genau aus dem Grund. Erstens, es kann eben anders kommen. Ja, und zweitens erzielt man damit noch einen Diversifikations- und Rebalancierungseffekt.
Ja, jetzt haben wir ja viel über Geld und Anlagen gesprochen. Was mich natürlich auch noch brennend interessiert, ist, Was hat dir denn persönlich geholfen, Krisen gelassener zu begegnen? Du wirkst jetzt auf mich und wahrscheinlich auch auf die Zuhörer sehr, sehr bodenständig und sehr, sehr reflektiert und sehr ruhig in deinen Aussagen. Welche mentalen Prinzipien oder Gewohnheiten würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen, die dich nicht nur finanziell, sondern auch innerlich widerstandsfähiger gemacht haben?
Ja, da kann ich den Kreis jetzt wieder schließen zu besagter Großmutter, denn
sehr gut.
Die hat uns schon als Kindern immer einen Satz mitgegeben, den habe ich natürlich als Kind erstmal gar nicht verstanden, aber die Dimension dessen wurde mir erst viel, viel später klar. Und die hat immer gesagt, und das ist natürlich geprägt durch ihre Geschichte, nur was du im Kopf hast, kann dir keiner nehmen. Also ihr war ja vollkommen klar, und ich meine, da müssen wir, also ich meine, wir hatten ja vorhin so auch so Anstellung überlegt, naja, was ist denn, wenn wir einen Strukturbruch haben, wenn sich ein Paradigmenwechsel ergibt, was war denn in der Zeit eben der Hyperinflation? Ja? Aber ich meine, wenn die Repressionen groß genug sind, dann nützt ja auch die größte Vorsorge nichts. Ja? Also wenn eben, ja, die, wie es Bakunin gesagt hat, die Beweisführung mit dem Zündnadelgewehr erfolgt, ja, dann bist du halt deine Vermögenswerte los und im schlimmsten Fall dann eben auch dein Leben, ja. Und wenn die Repressionen groß genug sind, dann bringt uns auch eine Vermögensdisposition auch hier nichts mehr, ja. Also von daher, neben dem Geldkapital und dem Sozialkapital, ja, Stichwort ja, Familie, Stichwort Freunde, ja, ist eben so das Humankapital als dritte Kapitalsäule. Letztendlich am Ende der ganz, ganz wesentliche Faktor, der uns durchs Leben trägt, gibt es so eine berühmte Geschichte. Ich glaube, der Taleb hat die auch in einem seiner Bücher aufgeführt. Von dem Seneca, der hat mal so einen Brief geschrieben und da erwähnt er halt so einen griechischen Philosophen Stilpon, den er dann auch glorifiziert als den Grundsätzen der stoischen Philosophie am meisten entsprochen hat, weil dessen Heimatstadt wird dann erobert und sein Haus wird zerstört, sein Vermögen ist vernichtet, seine Frau und seine Tochter ermordet und er kommt halt so in zerrissenen Klamotten, kann sich so gerade so aus der Stadt rausretten und läuft dann am feindlichen Feldherrn vorbei und er spottet über ihn und sagt, naja, was... Ja, wie siehst du hier aus? Du hast alles verloren. Und er antwortet da ihm dann nur, also es ist in Latein überliefert, omnia mea mecum sunt. Ja, also alles, was ich habe, habe ich in mir. Ja, und klingt natürlich abstrakt, aber letztendlich ja. Ist es nichts anderes, als meine Großmutter gesagt hat. Ja, also nur was du im Kopf hast, kann dir keiner nehmen. Du musst ja halt eine gewisse Resilienz kognitiv zulegen und sicherlich hilft es dabei auch, sich die alten griechischen, römischen, philosophischen Klassiker zu Gemüte führen. Da glaube ich, ja, es gibt bestimmte Wahrheiten vermutlich, die vor 2500 Jahren gefunden wurden und die, solange es den Menschen gibt, auch gültig sein werden.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schöne Antwort. Die einzige Inflation- und deflationsgeschützte Anlage sind immaterielle Vermögenswerte. Ne? Das sind die einzige Chance, die wir da haben. Also man sollte nicht nur am Außen gucken, sondern vor allem auch im Inneren den Fokus legen. Und dann, ja, denke ich, kann man da eine gewisse Resilienz oder sogar eine Antifragilität aufbauen. Abschlussfrage, lieber Luis. Angenommen, wir liegen beide komplett daneben mit unseren Annahmen. Nehmen wir es einfach mal an. Was wäre das Szenario, das sowohl Goldanleger als auch Income-Investoren komplett auf dem falschen Fuß erwischen könnte?
Puh, also ein Szenario vorzustellen. Ja, leider sind das dann natürlich eher unschöne Szenarien. Ja, also natürlich, wenn man sich dann einen großen Krieg vorstellt, dann sind wir vermutlich kombiniert mit sehr starken politischen Repressionen. Das Ganze eventuell noch über viele Länder oder Regionen erstreckt. Das wären dann Szenarien, wo wir dann wahrscheinlich, egal ob Income Investing oder Edelmetalle, ja, kann man auch wahrscheinlich diskutieren darüber, ob Krypto dann überhaupt noch was bringt, wenn ich die Pistole am Kopf habe. Ja, also wir müssten schon abgleiten, denke ich, sehr autoritär bis totalitäre Zustände. Solange die aber nicht Realität sind, solange wir sowas haben wie halbwegs funktionierende und halbwegs offene Kapitalmärkte, wird sich mit, ja, also muss jetzt auch nicht unbedingt Income Investing sein, aber allgemein mit einem gut diversifizierten Portfolio inklusive Edelmetallen werden sich Anleger hier ja auch entsprechend zukunftsfest und sturmfest positionieren können.
Sehr schön. Vielen Dank, Luis.
Du, sehr gerne.
Du hast ja selbst auch einen erfolgreichen Podcast, ne? Der heißt Income Investing mit Dividenden, Optionen und Zinsen.
Ja, also der ist so wie der Blog, nur Bares ist Wahres. Ja. Genau, so heißt Podcast und der Untertitel ist dann Income Investing, genau.
Super. Wir haben ja dort beide auch schon mal eine gemeinsame Folge aufgenommen. Ja. Daran geht es unter anderem um Silber. So hast du mich ja mal kontaktiert, weil du darüber sprechen wolltest. Die Folge und einen Kontakt zu dir würde ich in den Shownotes verlinken.
Gerne, gerne.
Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern zum Schluss noch mitgeben möchtest, so quasi als Schlusswort?
Ja, wer sich für das Thema Income Investing vielleicht als Ergänzung zum bestehenden Goldbestand informieren möchte, einfach vorbeigucken, nurbaresiswahres.de. Direkt auf der Startseite könnt ihr euch da noch eintragen in den Newsletter und da gibt es dann auch einen dreiteiligen kostenlosen Kurs zum Thema Income Investing, nämlich zu diesen Komponenten, Dividenden, Zinsen, Optionsprämien. Einfach mal so eine Einführung, völlig kostenlos, unverbindlich, kann man sich da ein bisschen einlesen. Ansonsten gibt es darüber auch immer wieder interessante Themen, mal historisch, mal philosophisch, ja, jede Woche. Und ja, ansonsten Podcast oder wer lieber lesen mag, kann auch die Beiträge dann lesen und sich das Thema darüber zu Gemüte führen. Gerne auch natürlich das Interview mit dem Ronny, wo wir halt ja auch sehr detailliert zum Thema Silber nochmal eingehen. Ja.
Sehr schön. Super. Luis, lieben herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute und bis bald.
Bis dahin. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.